Ja, wir kommen heute zur Predigt und die Predigt werde heute nicht erhalten, sondern der Alexander Pollhans. Wenn du mal bitte nach vorne kommst und dich da einfach auf den Predigtpunkt stellst.
Die erste Kirche mit Predigtpunkt. Ah, ich muss da gleich eh nochmal hin, ich habe auch mein iPad nach unten gelassen. Ich dachte, du wolltest erst mit mir reden, dann bin ich nicht so verdeckt. Aber.
Ach so, ja, dann stell das beiseite,
ist
wenn
egal.
Du denkst, dass du verdeckt bist. Du bist Alexander Pollhans.
So ist das.
Genau, und du bist manchmal in Gottesdiensten predigst. Was befähigt dich dazu? Was hast du zum Beispiel gelernt?
Also formal bin ich Prädikant der Badischen Landeskirche. Das
okay.
heißt, für die Landeskirche ist es wichtig. Ich glaube, da gibt es so eine Regelung, da darf man eigentlich auch nur, wenn man irgendwie berufen ist.
Ja.
Ansonsten hoffe ich natürlich, dass der Heilige Geist mich nicht alleine lässt und
okay.
dass das eigentliche Befähigen ist. Ne? So,
okay.
Aber das kann man nicht machen und das gibt es auch nicht in der Urkunde,
okay.
sondern
ja.
das gibt es einfach im okay. Gottesdienst oder auch nicht.
Okay, das heißt, du musst während der Woche auch noch richtig arbeiten. Was arbeitest du da?
Also, wenn ich richtig arbeite, sozusagen, arbeite ich im christlichen Schul- und Erziehungsverein. Das ist der Träger der Freien Christlichen Schule und zweier Kindertagesstätten. Und da kümmere ich mich um Personal, Öffentlichkeitsarbeit, aber auch um die pädagogischen Fragestellungen, die es so übergreifend gibt und auch ein bisschen um das Geistliche.
Ja. Das Thema ist ja heute Mut in schwierigen Zeiten. Und von daher finde ich, würde mich mal interessieren, hast du schon mal schwierige Zeiten erlebt oder ist das bei dir alles so super gelaufen immer?
Ah, das wäre jetzt prima, ne? Wenn es mal so einen gäbe, der sagen würde, ich bin immer sozusagen gesegnet gewesen. Ich kenne von Hiob nur das Ende und nicht das Zwischendrin und den Anfang. Nee, das ist natürlich nicht so. Ne? Also ich habe auch Zeiten erlebt, wo ich gedacht habe, Gott, was soll das? Und wo ich auch gerufen habe und gedacht habe, da antwortet auch keiner.
Ja.
Und ich finde, in dem Psalm kriegt man das mit. Weißt du, wenn die da rufen, Gott, wie lange willst du dein Angesicht noch vor mir verbergen? Und so, solche Szenen oder solche Zeiten kenne ich auch. Ja.
Okay, das heißt, du kannst nachvollziehen, was dieses Thema manchmal für Menschen bedeutet.
Also ich glaube, dass es schon unterschiedliche, wie soll man das nennen, schwere Grade sozusagen gibt. Und da gibt es einige Grade, bei denen ich sagen würde, Gott, davon bin ich dankenswerterweise noch verschont geblieben und würde mir auch wünschen, dass das so bleibt. Also ich würde nicht sagen, ich kann jeden verstehen, aber dass das Leben nicht immer so ist, wie man sich das wünscht, da würde ich sagen, das kann ich nachvollziehen.
Okay, dann leg los.
Ich glaube, du wolltest loslegen mit dem Predigttext.
Ich soll den Predigttext lesen. Okay, dann mache ich das. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn, 4 Abteilungen von je 4 Soldaten ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Passafest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten. Aber die Gemeinde betete ohne aufzuhören für ihn, zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten, mit 2 Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und die zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führte. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weiter. Und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber an das äußere Tor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist ein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach, verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort.
Im Dezember 2020 setzte sich ein Postbote aus Airdrie in Schottland vor seine Kamera. Er klopfte auf seine Gitarre und sang a cappella ein um etwa 1870 entstandenes Seemannslied in die Weiten des Internets. Seine bisherigen Lieder, die er hobbymäßig aufgenommen und gesungen und dort präsentiert hatte, waren weniger bekannt. Gut, der ein oder andere hatte schon mal eines gehört, aber dieser Musiker war weit davon entfernt, ein Star am Musikhimmel zu werden. Sein Name Nathan Evans, sein Alter 27 Jahre. Aber manchmal erleben wir und manchmal passieren ungewöhnliche, ja fast unglaubliche Dinge. Und so auch hier. Er stellte sein Video kurz nach Weihnachten ins Internet und bereits eine Woche später hatte es 8 Millionen Views und viele hunderttausend Likes. Aber damit nicht genug. Dieses Video wurde von anderen aufgegriffen, für ein eigenes Video in den Hintergrund gestellt und um eine zweite oder dritte oder vierte Stimme, um einen Tanz oder um ein musikalisches Instrument, was dazu spielte, erweiterte. Innerhalb kürzester Zeit zog ein Lied um die Welt. Und wir sehen jetzt kurz, wie dieses Lied aussah. Über 18 Millionen Mal insgesamt wurde dieses Video geguckt. Bei dem einen oder anderen von Ihnen habe ich gesehen, der Fuß wippte oder der Oberkörper ging mit. Der Rhythmus ist relativ einfach, klassischer Shanty. Es geht darum, dass an Bord, also auf den Segelschiffen, zu diesem Rhythmus gearbeitet werden konnte. Evans, der Postbote aus Airdrie in Schottland, kündigte seinen Job als Postbote, nahm einen Plattenvertrag an und dieses Lied auf. Innerhalb kürzester Zeit erreichte das Lied Platz Nummer 1, und zwar in den Charts in Großbritannien, in Norwegen und in den Niederlanden. In Deutschland, Österreich und der Schweiz stand der Song teilweise 10 Wochen an der Spitze der Charts. Die frühen Christen standen auch an der Spitze. Allerdings nicht an der Spitze der Charts, sondern an der Spitze der meist misshandelten Menschen. Es waren noch gar nicht so viele, aber auf sie entlud sich die Wut, die im damaligen jüdischen Volk ob der Besatzung der Römer eben wuchs. Im römischen Einflussbereich hatten die frühen ersten Christinnen und Christen keine guten Kontakte zu mächtigen Personen, die ihnen irgendwie zur Seite stehen konnten. Jakobus war bereits von Herodes ermordet worden und Petrus gefangen genommen. Ich stelle mir vor, dass die junge Gemeinde in dieser Situation alles andere war als lebenslustig und froh mit fröhlichen Liedern auf den Lippen. Ich stelle mir vor, dass Angst und Verunsicherung der bestimmende Rahmen war. Und so findet sich die Gemeinde zum Gebet zusammen, um ihre Bitten, ihre Sorge und ihre Not vor Gott zu bringen. Angst und Verunsicherung, vielleicht erinnern Sie sich noch dran, so lange ist es noch nicht her. Angst und Verunsicherung beherrschte auch Deutschland um Weihnachten 2020. Die dritte Corona-Welle hatte uns voll erwischt, so hieß es. Die Infektionszahlen gingen nach oben und auch die Todeszahlen stiegen in Höhen, die wir so nicht vermutet und natürlich überhaupt nicht gehofft hatten. Manche von uns und in manchen Gemeinden, von manchen Gemeinden weiß ich es, sind darob ins Gebet gegangen und haben Kraft und Mut aus dem Gebet geholt, so wie wir es von der Gemeinde in der Apostelgeschichte lesen. Anderen interessanterweise wurde offensichtlich dieses Lied zum Mutmacher. Über 18 Millionen Menschen, die sich beteiligten, die in dem Lied kurzzeitig aus der Sorge aussteigen konnten und auf eine hoffnungsvollere Zukunft blicken konnten. Ein Lied, nicht mal ein geistliches, ein Shanty, ein Seemannslied. Was steckt denn in diesem Lied? Was sagt dieses Lied? Dass Menschen sich da dran gehängt haben an die Erzählung und für Momente aus ihrer Sorge aussteigen konnten. Ein Teil des Textes des Liedes hören wir jetzt.
Es war einmal ein Schiff, das in See stach. Der Name dieses Schiffes war Billy O.T. Die Winde frischten auf, sein Bug senkte sich. Ahoi, meine Jungs, ahoi. Bald kommt der Wellerman. Er bringt uns Zucker und Tee und Rum. Eines Tages, wenn das Walfangen vorbei ist, werden wir unseren Abschied nehmen und gehen. Das Schiff war noch keine 2 Wochen auf See, als unter ihm ein Glattwal auftauchte. Der Käpt'n rief alle Mann und schwor, er würde diesen Wal in Schlepptau nehmen. Und dann besingt dieses Lied weiter die schwere Arbeit an Bord dieses Walfängers. Und es endet mit: Seit 40 Tagen oder mehr lockert oder spannt sich die Leine. Alle Boote sind bis auf 4 verloren. Und immer noch zieht der Wal. Soweit ich weiß, geht der Kampf weiter. Die Leine ist nicht gekappt und der Wal nicht weg. Bald kommt der Wellerman. Er bringt uns Zucker und Tee und Rum. Eines Tages, wenn das Walfangen vorbei ist, werden wir unseren Abschied nehmen und gehen.
Mitten in der Hochphase einer neuen Welle dieser Pandemie, kurz nach Weihnachten, singt ein schottischer Postbote ein Lied über einen Walfänger aus dem 19. Jahrhundert. Ein Lied von einer hoffnungsvollen und für die Zukunft mutmachenden Botschaft. Ganz säkular, nichts Heiliges, nichts Sanktorum-mäßiges, ganz einfach. Bei aller der schweren Arbeit, so heißt es in diesem Lied, bei all der schweren Arbeit, die wir verüben müssen auf dem Schiff, bei all dem Leid, was wir erfahren, den Männern, die wir verloren haben, der Kraft, die wir lassen, die Not, die wir erleiden, bei all dieser Schinderei. Eines Tages kommt der Wellermann. Der Wellermann war das Versorgungsschiff der Walfängerflotte von George und Joseph Weller. Und dieses Versorgungsschiff brachte Zucker, Tee und Rum. Okay, heute würde man damit niemand mehr hinterm Ofen herholen, aber wer einmal auf so einem Walfängerschiff gewesen ist, keiner von uns weiß ich, aber wer mal gesehen hat, wie es dort zuging, der hat vielleicht eine Idee, was das bedeutete. Zucker, Tee, Rum. Synonyme für Pause, Ruhe, Gefahrlosigkeit und Ausruhen. Wenn dann aller schwere Arbeit getan ist, wenn dann aller Unbill ausgehalten ist, dann werden wir unseren Abschied nehmen und gehen. Ich habe gedacht, wie nah liegt da eigentlich die Parallele zur Pandemie? Und liegt darin das Geheimnis des Erfolges dieses Liedes begründet? Wenn die Pandemie vorbei sein wird, wenn alle Medikamente entdeckt, wenn alle geimpft sind, wenn wirksame Impfstoffe entwickelt worden sind, dann, ja, dann wird uns die Geißel Covid-19 nichts mehr anhaben können. Und dann wird unsere mühevolle Zeit voller Entbehrungen, dann wird der Verlust von Familienangehörigen, von Freunden, das nicht mehr treffen können, das alleine sein, das sich abschotten müssen, dann wird es vorbei sein. Und wir werden wieder in so etwas wie eine bessere Zukunft gehen. Mut ist Angst, die gebetet hat, sagt Corrie ten Boom, eine niederländische Christin, die im sogenannten Dritten Reich Juden versteckt hat und damit vor der Deportation bewahrt hat. Die Apostelgeschichte erzählt interessanterweise nichts davon, ob die Gemeinde durch ihr gemeinsames Gebet Mut bekommen hat. Und wie es Petrus ging, muss ich gestehen, kann ich kaum nachvollziehen. Er wusste ja um diese besondere Situation des Jakobus, der ermordet worden war. Er wusste, er selbst ist vom gleichen König gefangen genommen. Er wusste, morgen werde ich vor den Rat oder vor Herodes geführt und es wird über mich ein Urteil gesprochen. Und er schläft. Er schläft den Schlaf des Seligen, würde man vielleicht sagen. Er wacht nicht mal richtig auf, als der Engel kommt. Er denkt erst, ich bin hier im Traum, vielleicht ist es auch nur eine Erscheinung. Erst als der Engel ihn verlässt, als wenn es macht in dem Moment, kriegt er mit, was dort passiert ist. Hoffnung und Mut für ihn, weil Rettung in letzter Not. Ganz anders die Gemeinde. Die wusste zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nichts von der Rettung. Sie versammelt sich im Gebet. Wir wissen nicht, was sie betet, aber ich denke, wir dürfen begründet vermuten, dass sie um Rettung für Petrus und für sich selbst betet. Jakobus, der Erste, der abgeführt wurde, wir wissen in der Apostelgeschichte, Stephanus ist früher schon gesteinigt worden, aber Jakobus, der Erste, der abgeführt, ermordet wurde, Petrus jetzt. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis weitere Größen der Gemeinde gefangen genommen und ermordet werden. Die Gemeinde wird für Petrus und für sich gebetet haben. Und jetzt kommt Petrus zur Tür, klopft an und die Gemeinde scheint ihrem Gebet selbst gar nicht so viel zugetraut zu haben. Denn als die Magd zur Tür läuft und hört, es ist Petrus, mal nebenbei vergisst die Tür aufzumachen, ihn also vor der Tür stehen lässt, was schon unglaublich ist, und zurückläuft und sagt, Petrus ist da, ist gerettet. Da stelle ich mir vor, schaut die Gemeinde aus dem Gebet hoch und sagt, was? Erzähl nicht so einen Quatsch. Der ist doch gefangen. Der ist doch im Gefängnis. Wirklich? Ja, wirklich. Die Gemeinde kann offensichtlich selbst nicht glauben, dass Gott so etwas tut wie Gebete erhören. Und die Gemeinde geht zur Tür oder einige der Gemeinde gehen zur Tür und entdecken, dass der Umbetete vor der Tür steht. Für die Apostelgeschichte ist das ein besonderer Moment, für die frühen Christen ist das ein besonderer Moment, denn es ist der Moment des Neumutkriegens, in Zeiten der Bedrängnis. Im nächsten Kapitel stirbt der verhasste Herodes, von Würmern zerfressen, auch nicht sehr glorreich. Und die Gemeinde sendet Paulus und Barnabas auf die erste große Missionsreise. Was muss da passiert sein? Gebetserhörung. Mut durch Gott, der sich als der Stärkere erweist in dieser Zeit. Im Hollywood-Film würde jetzt The End eingeblendet werden. Am Ende ist irgendwie immer alles gut. Petrus gerettet, die Gemeinde froh, die Mission startet, alles klasse. Und auf der Parallelspur, die ich versucht habe aufzumachen, Corona genau das Gleiche. Wo stehen wir? Okay, die Infektionszahlen steigen schon wieder, aber wir haben Impfstoffe entdeckt. Die Infektionszahlen sind geringer geworden. Wir dürfen neu durchatmen. Hollywood würde Schluss machen. Ein hoffnungsvolles Ende. Gut, vielleicht gäbe es einen Teil 2, das weiß man nicht so genau, das käme darauf an, wie Teil 1 sich verkauft hätte, aber Teil 1 wäre erstmal zu Ende. Vor ein paar Wochen las ich einen Artikel in der Zeit und die Überschrift lautete: Lasst, in Klammern fast, alle Hoffnung fahren. Wer Dantes Inferno kennt, weiß, dass das über der Eingangstür zur Hölle steht. Lasst fast alle Hoffnungen fahren. Denn der Autor beschrieb, dass jetzt, wo Covid uns verlässt, wo wir wieder in sowas wie eine neue oder alte Normalität zurück können, da können wir uns ja wieder den Problemen widmen, die wir eh hatten. Kinderarmut in Deutschland, unsichere Renten für die Zukunft, ungerechte Verteilung von Einkommen, insbesondere Schwierigkeiten in der Altersarmut bei zum Beispiel Alleinerziehenden. Die Kosten fürs Gesundheitssystem seien noch mal gar nicht summiert worden. Wo das Geld herkommt, weiß auch keiner so genau. Und was sonst noch vor uns steht, werden wir eigentlich erst sehen. Unterm Strich eine Riesenrettung und die eine Krise ist vorbei. Die nächste steht vor der Tür. Und wer sich damit noch nicht ausreichend bedroht fühlte, der durfte in der letzten Zeile noch lesen: Mit der Klimakatastrophe haben wir uns noch gar nicht beschäftigt. Herzlichen Dank, liebe Zeit, habe ich gedacht. Wie konnte ich das alles nur vergessen? Wie viel lieber wäre mir persönlich gewesen das Happy End, the End, und alles ist gut, sowohl was Corona angeht, als auch was wir in dem Bibeltext gelesen haben. Aber das Blöde ist, die Zeit hat leider recht. Denn unsere Wirklichkeit können wir nicht abblenden wie im Film. Wenn wir eine Krise gemeistert haben, dann können wir nicht einfach sagen, prima, jetzt ist Happy End und ja, wie eigentlich, auf diesem Happy End bleiben wir oder so, dann geht's auch nicht so richtig weiter. Also, aber da machen wir irgendwie Schluss. Unser Leben zeigt uns aber, dass nach der Krise meistens vor der nächsten Herausforderung ist. In meinem Leben kenne ich das immer wieder, dass ich die eine Krise, die eine Herausforderung gemeistert habe, mal mehr, mal weniger gut, und das nicht so sicher ist wie die nächste Herausforderung. Ich weiß noch nicht, wann sie kommt, ich weiß auch noch nicht, was es ist, aber ich weiß, es wird eine kommen. Wenn wir Krisen lösen in unserem Leben, sei es Gott löst sie von uns, durch Gebetserhörung löst unsere Krisen, oder wir selbst haben es irgendwie gut hingekriegt, dann ist das nie die Situation, wo das Happy End da stehen bleibt, sondern wir wissen, wir kommen in einen normalen Modus zurück und die nächste Herausforderung steht vor der Tür. Und den Menschen in der Bibel geht es nicht anders. Petrus ist in dieser Erzählung gerettet worden. Happy End. Aber er wird noch einige Streitereien in seiner eigenen Gemeinde in Jerusalem haben, eine nicht so schöne Auseinandersetzung mit Paulus, und letztendlich wird er unter Nero in Rom gekreuzigt werden. Nach der Krise ist vor der Krise, nicht nur bei mir, nicht nur bei uns, sondern auch bei den Menschen in der Bibel. Alle Erzählungen, auch das, was wir meistern, alles also nur Teillösungen. Ist das das, womit wir leben müssen? Immer nur Teillösungen? Mut für jetzt bis zur nächsten Krise und dann schon wieder? Die Bibel erzählt, Gott sei Dank, noch eine andere Geschichte. Denn die Bibel erzählt in ihrer Summe die Geschichte Gottes mit uns Menschen. Die komplette Geschichte eingepackt zwischen zwei Buchdeckeln. Sie beginnt mit Adam und Eva. Sie erzählt, dass Gott ganz nah bei seinen Menschen war. Sie berichtet vom Sündenfall, von der Vereinzelung des Menschen, von seiner Reise in verschiedenen Personen, von Abraham über seine Söhne, den Auszug des Volkes Israel und, bis zur Wiederkunft Gottes als Mensch gewordener Gott in Jesus Christus. Aber da endet die Geschichte nicht, sondern sie geht weiter. Sie erzählt, dass Gott wiederkommen wird am Ende aller Tage, ein neues Jerusalem, und Gott wieder wie am Anfang ganz nah bei seinen Menschen leben wird. Und jetzt ist die Frage, wie ich, wie du, wie ihr mit dieser biblischen Erzählung umgeht. Ist die Bibel ein Buch, was ihr lest, wo ihr es zuklappt und sagt, super, klasse, toll, nette Geschichte? Oder seid ihr Bestandteil dieser Geschichte Gottes? Lebt ihr zwischen Apostelgeschichte und Offenbarung? Wenn das so ist, dann kennt ihr schon das Ende. Und das ist manchmal so, wie wenn ich bei meiner Mutter sehe, dass sie sich einen Roman gekauft hat, liest den Roman, kann die Spannung nicht aushalten, was dort passiert. Und dann mogelt sie, sie blättert bis zum Ende durch, liest die letzten 10 Seiten, erlebt Happy End, liest, blättert zurück und liest viel entspannter die Dramen und Krisen, die dann noch im Roman kommen. Mut, sowohl für die einzelnen Spannungsbögen und Herausforderungen unseres Lebens, aber auch, weil wir wissen um die gesamte Geschichte Gottes mit uns. Die Bibel als erzählte Geschichte Gottes mit uns nimmt uns mit hinein in diese letzte große Rettung. Nicht immer. Aber manchmal gibt mir das Kraft, von einer aktuellen Herausforderung einen Schritt zurückzutreten und auf den ganzen Roman zu gucken, sozusagen, in dem Wissen um die letzten 10 Seiten und die Rettung, auf die ich hoffen darf. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.